Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
So, ich begrüße heute alle, ich sage auch nicht wen, alle. Und mal was anderes machen.
Ja gut, dann begrüße ich eben alle.
Ja, und ich hatte fast auch wieder Brust gesagt, wie bei der letzten Sendung.
Bist du denn wieder nüchtern?
Denn das, was wir heute zu erzählen haben, ist zum Teil auch so ein bisschen Jubiläumssendung, ne? So ein bisschen lustig und so weiter.
Ein bisschen lustig, also viele Sachen kann man eigentlich nur mit Humor nehmen, denken
ja.
wir.
Ja, wir haben also nachher, da ist es allerdings ganz ernst, einen Professor Oberweis in der Sendung von einem Seminar in Dachstuhl und wir haben HD Plus im Angebot und wir haben einen Beitrag von Heinz Schmitz dabei.
Im Angebot.
Im Angebot.
Was ist HD Plus? Soll ich mal was dazu sagen?
Ich habe hier so einen Zettel, da steht drauf, HD geknackt.
Ja,
Da kommen wir noch zu, oder?
Da kommen wir noch dazu. Ja. Ich habe dir eben einen Zettel rübergeschoben und du sollst nicht alles vorneweg sagen, sonst kriegst du keine Zettel mehr von mir. Also, HD Plus ist ein neues Programmangebot in HD-Qualität, wie der Name vermuten lässt, über Satellit. HD Plus ergänzt also das bestehende digitale Programmangebot über Astra. Und das ist auch das Schlüsselwort schon dabei. Bei HD Plus kann man das komplette Programm von RTL, Sat1, Pro7, Box, Kabel1 und noch ein paar mehr in hochauflösender HD-Qualität empfangen, neben den privaten Sendern. Also kommen dann auch noch das erste Programm, ZDF, Arte, Anixe, HD, Servus TV, glaube ich, in HD-Qualität. Jetzt könnte man sagen, wenn es aber da HD ist, wieso denn eigentlich dann HD Plus? Muss ich ganz ehrlich beantworten, weiß ich nicht. Oder vielleicht weiß ich es doch, denn diese Firma HD Plus, das ist eine Tochterfirma von der Astra Satellitengesellschaft. Und für HD Plus zu empfangen, da muss ich eine besondere CI-Karte haben, also so eine Schlüsselkarte, die ich in meinen Receiver stecke. Die gibt es aber noch nicht. Es gibt also jetzt erstmal so die ersten HD Plus Receiver. Jetzt kommt das ganz Besondere. Also die bereits auf dem Markt befindlichen Receiver, HD Receiver, die können normalerweise gar nicht HD Plus empfangen. Die brauchen diese CI Plus Karte. Und einige davon können nachgerüstet werden. Welche wissen wir noch nicht genau. Müssen wir sehen. Aber was macht denn HD Plus? Nun, HD Plus reglementiert im Grunde genommen meine Fernsehgewohnheiten, meine Aufnahmen vom Sender. Es kann also vollständig unterbinden, dass ich eine Sendung aufzeichnen kann. Das heißt also, da kommen Signale mit, die sagen diesem HD Plus, dieser CI-Card und den Receiver damit, das darfst du nicht aufzeichnen auf deine eingebaute Festplatte oder auf deinen USB-Stick und dann geht's auch nicht. Dann kann man aber die Wiedergabe von TV-Aufnahmen zeitlich begrenzen. Das heißt, man kann sagen, du darfst das einmal, zweimal, fünfmal oder nur zwei Wochen oder sechs Stunden oder 61 Tage oder was auch immer. Dann das zeitversetzte Fernsehen, also die sogenannte die Pinkeltaste. Wenn du also dann aufstehst, gehst auf die Toilette und willst aber dein Fußballspiel an der Stelle weitersehen, kann man bei HD Plus auch verbieten von Senderseite her.
Timeshift.
Ja, zeitversetztes Fernsehen heißt das. Du kannst kein Deutsch. So.
Ja, gut.
TV-Aufnahmen kann man unter Einsatz von individuellen Keys, so vom DVB-T-Recorder, an das jeweilige Gerät binden. Das heißt, es kann dann nicht von anderen Geräten wiedergegeben werden.
So. Die und Werbung dann, kann man überspringen, lese
und
ich gerade.
Vorspulen, zum Beispiel das nicht Unterdrücken von Werbung.
Nicht kann man
kann verboten werden. Ja, genau. Ja. Und das wird wohl. Das heißt also, du kannst deinen Mist, den du dir im Moment ansiehst, den kannst du nicht unterbrechen mit diesem Timeshift, wie du dich auszudrücken pflegst. Und wenn du es aufgenommen hast, dann kannst du diese Werbesachen auch nicht überspringen und nicht vorspulen lassen. So, und jetzt haben wir im Grunde genommen schon die ganz großen Vorteile alle soweit erzählt.
Das klingt nach Neuerfindung des DRM, des Digital Right Managements, was man für Computer dann schmählich nachher wieder weggeschmissen hat.
Ja, ja. Ja, es gibt noch ein paar Sachen. Man kann also die Auflösung festlegen, mit der so etwas zum Beispiel auf einen externen Ausgang gegeben wird. Also so ein Downscaling kann man da zum Beispiel machen, damit du nicht zum Beispiel auf einem fremden Gerät irgendetwas aufzeichnest, was du dann frei verwenden kannst. Übers Card oder wie auch immer, da kann man sagen, da kommt es eben dann in schlechter Qualität raus. Aber du hast es gesagt, im Grunde genommen ist das so. So, und dann werden natürlich deine Aufzeichnungen nicht klar auf die Festplatte aufgezeichnet, sondern die werden verschlüsselt mit Macrovision. Das ist doch alles wunderschön, diese Neuigkeiten, diese wunderbaren Dinge. Und jetzt müssen wir zum Preis kommen. Für diese ganzen Vorteile, die du dann zukünftig hast, brauchst du im Jahr nur 50 Euro zahlen. Aber das ist nur eine Verwaltungsgebühr.
Nein,
so wenig. Das ist also nicht. So, und die Receiver, die du kaufst, da ist normal ein Jahr frei. Und nach einem Jahr kannst du dann für 50 Euro dann wieder weitermachen. Und ab Herbst kannst du für deinen bisherigen HDTV-Receiver, wenn er es denn kann, auch eine CI-Karte kaufen für 50 Euro, die dann das Gleiche kann und Gleiche macht. Ich finde, das ist doch ein Fortschritt, oder?
Das ist schon wieder so eine Sache. Die RTL wollte ja auch mal 3 Euro extra haben im Monat und so. Und da sind sie also sowas von eingegangen, weil da kein User mitmachen wollte und Sat.1 natürlich genauso.
Ja, sag mir mal, wo wollen die ganzen Schwachköpfe herkommen, die diesen HD-Plus-Kram kaufen, der von der Qualität nicht besser ist als HD-TV und nur Einschränkungen hat und dafür musst du Geld bezahlen.
Das ist, ich weiß, ich meine, die müssten doch schon die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht durchzudrücken ist.
Aber die gute Nachricht ist, HD Plus ist schon geknackt. Warum man jetzt etwas knacken muss, um Nachteile zu haben, das verstehe ich auch nicht. Aber im Grunde genommen kann man vielleicht sagen, kommt jetzt doch alles anders, weil diese Gängelung und sowas da auch überwunden werden kann für den Fall, wie oder was. Ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall scheint das wieder eine Sache zu sein, die eigentlich in die vergangene Sendung gehört hat, weil es auch eine Schnapsidee ist. Nach meiner ganz bescheidenen persönlichen Meinung, die vollkommen unmaßgeblich ist.
Ja, ich finde auch, dass das Fernsehen etwas hat, das will man schauen und nicht bezahlen. Das ist so. Und wer bezahlt, der weiß, warum er bezahlt. Der guckt dann Fußball oder irgend sowas. Gut, okay. Wir sind verbunden wieder über das sogenannte Anschaltgerät, womit wir über ISDN nach Darkstuhl gehen und können so tun, als hätten wir eine richtige starke Leitung da. Das heißt, es wird umgesetzt in Studioqualität. Dort ist Professor Andreas Oberweis, der früher mal an der Universität Karlsruhe war und heute heißt das anders. Das heißt KIT Karlsruhe Informatik. Da müssen Sie selbst sagen, Herr Professor. Ja, das wurde was umgenannt und auf jeden Fall ist die Internetadresse jetzt .edu.
Ja, es ist entstanden, also KIT steht für Karlsruher Institut für Technologie oder Karlsruher Institute of Technology. Nicht ganz zufällig, so ein bisschen angelehnt an das große Vorbild MIT, ist tatsächlich entstanden aus der Universität Karlsruhe und dem ehemaligen Forschungszentrum Karlsruhe, die also jetzt wirklich eine Einrichtung geworden sind, mit etwa 8.000 Mitarbeitern, 20.000 Studenten, also eine richtig große Einrichtung, in der Forschung und Lehre und Innovation betrieben wird.
In der letzten Zeit ist es oft so, dass man nochmal nachfragen muss, was bedeutet das eigentlich, die Überschrift von dem Seminar? Wie heißt Ihr Seminar jetzt? Das bin ich auch drüber gestolpert ein bisschen. Business-Modelle oder irgend sowas war das?
Ja, zunächst mal, die Veranstaltungen finden ja alle in Englisch statt, weil die Teilnehmerschaft international ist. Also der englische Titel ist Enabling Holistic Approaches to Business Process Lifecycle Management.
Jetzt weiß ich weniger als vorher.
Also da steckt drin der Geschäftsprozess. Mhm. Ich glaube, Geschäftsprozess, das sagt ja vom Begriff her jedem was. Ja. Das ist also, worum es im Unternehmen geht, worum es in der Organisation geht, in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern und so weiter. Also überall spielen Geschäftsprozesse eine Rolle. Das heißt, da wird irgendwas produziert, erzeugt, was ein Kunde hoffentlich dann haben möchte. Und womit wir uns jetzt befassen, ist die Frage, wie man eben Geschäftsprozesse mit Informatik, Methoden, Verfahren sinnvoll, effizient unterstützen kann. Und da ist jetzt eben so, Geschäftsprozesse, die sind üblicherweise einige Jahre im Einsatz, längere Zeit, haben eine lange Lebenszeit und insofern ist dann jetzt das spezielle Problem, mit dem wir uns hier befasst haben, die Unterstützung des gesamten Lebenszyklus eines Geschäftsprozesses. Also Lebenszyklus beginnt mit dem Moment, wo irgendjemand sagt, wir brauchen einen neuen Geschäftsprozess oder wir müssen einen existierenden ändern. Dann macht sich jemand Gedanken darüber, wie er geändert werden soll.
Was ist denn ein Geschäftsprozess? Ist das zum Beispiel der Einkauf oder der Verkauf oder wie sind die gegliedert?
Ja, ein Geschäftsprozess erzeugt etwas, was für einen Kunden von Wert ist. Ein Geschäftsprozess besteht aus Aktivitäten, die halt in bestimmten Reihenfolgen ausgeführt werden. Da werden Ressourcen gebraucht, es werden Personen gebraucht, die an den Prozessen mitarbeiten. Das heißt, da steckt auch schon die Interdisziplinarität der Fragestellung mit drin. Das heißt, das ist jetzt nicht nur reine Informatik, das ist nicht nur reine Organisation, das ist genauso an der Schnittstelle. Also es geht darum, wie kann man Geschäftsprozesse so gestalten, dass sie eben ja zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt eben oder dass die Durchlaufzeiten, das wäre zum Beispiel ein konkretes Ziel, dass man Durchlaufzeiten von Prozessen reduzieren will, dass man Kosten senken will, dass man die Ergebnisqualität erhöhen will und das eben alles unter dem Einsatz von Informatiksystemen.
Ist das Businessplan eventuell als Beschreibung?
Ja, Businessplan ist irgendwie was Übergeordnetes. Also ich meine, kann sich das vorstellen, jedes Unternehmen, jede Organisation hat irgendein strategisches Ziel und um dieses strategische Ziel zu erreichen, gibt es dann irgendwie untergeordnet sogenannte Geschäftsprozesse, die dann ausgeführt werden. Also das, was ein Unternehmen ausführt, um dieses Unternehmensziel zu erreichen. Ja, das kann durchaus sein, eben ein Bestellprozess, also die Durchführung eines Bestellprozesses oder eines Lieferprozesses, das wäre so ein typisches Beispiel.
Genau. Okay. Professor Oberweis, vielleicht kann man es auch mal auf eine andere Ebene herunterbrechen. Dinge, die für viele Zuhörer im privaten Bereich vielleicht besser verständlich sind. Wenn ich zum Beispiel umziehen will, das ist ja auch letztendlich ein Geschäftsprozess. Wie muss ich anfangen? Wo muss ich anfangen? Wie viel Zeit benötigen diese Sachen? Wie viele Leute brauche ich dazu? Was brauche ich an Umzugswagen oder sonstige Sachen? Auch das ist ja ein recht komplexer Prozess, den man auch optimieren kann.
Das ist eine sehr spannende Frage, inwieweit das Ganze eben auch ins private Leben reinspielt. Das heißt, vom Geschäftsprozess im Unternehmen, also wenn wir jetzt den Geschäftsprozess des Logistikunternehmens zum Beispiel hernehmen, also irgendein Fuhrunternehmen, der hat ja Geschäftsprozesse. Und diese Geschäftsprozesse im Fuhrunternehmen, die sind in irgendeiner Form gekoppelt an meine privaten Abläufe, die ich halt jetzt für mich planen muss. Das heißt, ich muss eben dann auch, und dann muss ich eben auch koordinieren zwischen verschiedenen Unternehmen, die eine Rolle spielen. Also ich muss zum Beispiel auch die zeitliche Abläufe koordinieren. Ich muss auch zum Beispiel die Bezahlung koordinieren, dass also nachher auch die Rechnung bezahlt wird. Das heißt, da hängen sehr viele Prozesse miteinander zusammen von verschiedenen Organisationen. Und das ist eben auch ein Aspekt, der die ganze Sache so schwierig macht. Das heißt, die Geschäftsprozesse, die in der Welt ablaufen, sind nicht isoliert voneinander, sondern die sind alle in irgendeiner Form miteinander gekoppelt.
Und die ändern sich im Laufe der Zeit.
Das ist das zweite Problem, also dass die sich nicht nur die Prozesse ändern, die Prozesse müssen sich ändern, weil die Welt sich andauernd ändert. Also es gibt irgendwie rechtliche Änderungen, es gibt Änderungen, dass ja ein Unternehmen ändert seine Abläufe und dann muss ich mich dann eben den geänderten Abläufen im Unternehmen anpassen. Die Rahmenbedingungen ändern sich, die Märkte ändern sich. Es gibt neue Produkte, das ist auch spannend, wenn also neue Technologien ins Spiel kommen.
Und das Internet ist natürlich auch eine Veränderung.
Das Internet ist eine der ganz zentralen Fragestellungen. Im Moment zum Beispiel eben die Aspekt Social Software, Web 2.0, die ganzen Twitter zum Beispiel, da haben wir drüber gesprochen, also wie man solche neuen Technologien, die ja überall im Einsatz sind, im privaten Leben, wie man die eben auch im Businessleben sinnvoll einsetzen kann. Weil der Kunde, der mit Unternehmen zu tun hat, der erwartet natürlich, dass er mit der modernsten Technologie auch ausgestattet wird. Und das ist dann eben eine spannende Frage, wie man diese Systeme, die natürlich mit Datenschutzfragen zum Beispiel zusammen, also solche Probleme muss man natürlich auch klären, also wie man Datenschutzgeschichten in den Griff kriegt, die Problematik, die ist ja auch in den letzten Wochen durch die Presse gegangen. Also diese ganzen sozialen Netzwerke, in denen man ja vieles preisgibt, das ist im privaten Bereich ja schon ein Problem, aber im Businessbereich wird es natürlich auch noch sehr viel problematischer.
Und diese veränderlichen Prozesse über die Zeit hinweg, die versuchen Sie jetzt zu beobachten, zu optimieren?
Ja, zunächst mal ist die Frage, wir haben einen Prozess, der ist etabliert, wir haben eine Software, die den Prozess unterstützt. Das ist so die übliche Situation im Unternehmen, übrigens bei uns in der Hochschule genauso, also das ist auch was wir selbst andauernd erleben. Also wir haben Softwaresysteme, die laufen mehr oder weniger gut und dann ändert sich irgendwo was. Zum Beispiel in der Hochschule kann das sein, eine Prüfungsordnung ändert sich. Oder ein Produkt im Unternehmen ändert sich. Also man will ein neues Produkt irgendwie am Markt anbieten. Und die Frage ist eben dann, wie muss ich den Prozess, wie sollte ich ihn idealerweise ändern? Und das ist einerseits eben eine Managementaufgabe, das heißt, da muss jemand, kommt jemand ins Spiel, der eben die Business-Abläufe versteht, die Geschäftsabläufe. Und auf der anderen Seite ist immer die Frage, wie kann ich eben Technologien nutzen, damit der Prozess effizient und effektiv ausgeführt werden kann. Und das Problem derzeit ist in vielen Unternehmen, das sind eben zwei verschiedene Personengruppen. Die einen, die Informatiker, die die Systeme bauen, die die Technologie verstehen, und auf der anderen Seite eben dann die Entscheider, die üblicherweise ja kaufmännischen Hintergrund haben, die zwar die Prozesse kennen, so wie sie im Unternehmen ablaufen, aber die jetzt nicht unbedingt den Überblick darüber haben, wie man Informatik, neue Methoden, neue Verfahren der Informatik sinnvollerweise einsetzen sollte.
Ist denn das überhaupt so einfach machbar? Oder müssen vielleicht diese Prozesse an die Möglichkeiten der Informatik angepasst werden?
Ja, das sind genau zwei Möglichkeiten. Sie haben zwei Optionen. Im Prinzip können Sie sagen, okay, ich baue die Software so, dass sie genau zu meinem Prozess passt. Aber das ist halt nicht unbedingt die Ideallösung, weil das natürlich ein sehr teurer Ansatz ist. Und dann habe ich bei jeder kleinen Änderung des Prozesses eben auch wieder selbst die Aufgabe, die Software zu ändern. Also das wäre so eine Individualsoftware für einen eigenen Geschäftsprozess. Das mag manchmal sinnvoll sein, aber im Allgemeinen ist das nicht die Ideallösung. Die Alternative ist, man kauft eine Standardsoftware, die halt am Markt angeboten wird, zum Beispiel SAP, und setzt die ein und passt eben die eigenen Geschäftsprozesse an die Software an. Das klingt auf den ersten Blick unattraktiv und irgendwie auch unschön, wenn man sagt, ich muss meine Prozesse an die Software anpassen. Aber das ist nicht immer die schlechteste Variante, weil es hängt eben davon ab, inwieweit man über die Geschäftsprozesse sich von Konkurrenten am Markt abheben möchte. Also es gibt eben Geschäftsprozesse, zum Beispiel Personalverwaltung, die sind in allen Unternehmen gleich. Also da ist es kein großes, da wird niemand auf die Idee kommen, die Individualsoftware zu implementieren, wenn es Standardsoftware gibt. Und dann eine dritte Option, ich habe zwei Optionen genannt, also einmal Individualsoftware, die zweite Option ist Standardsoftware, die dritte Option ist eben irgendwo so genau dazwischen, dass man eben versucht, eine Standardsoftware zwar zu beschaffen, aber die Standardsoftware dann aber auch noch in gewissen Grenzen an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Also wenn man einen Anzug kauft von der Stange und dann nachher vielleicht sagt, okay, der muss ein bisschen kürzer gemacht werden oder irgendwo an ein paar Stellen geändert werden, ist das zwar immer noch ein Anzug von der Stange, aber er ist also ein bisschen zumindest angepasst an meine speziellen Bedürfnisse.
Was ist denn jetzt rausgekommen bei dem Seminar?
Ja, das Spannende zunächst mal im Seminar war eben, dass eben hier verschiedene Personengruppen miteinander geredet haben, die jetzt bisher noch nicht so intensiv im Gespräch waren. Also ein Punkt, den ich jetzt vielleicht immer noch nicht angesprochen habe, ist die zunehmende Rolle des Menschen, die also immer mehr ins Spiel kommt. Also das ist was jetzt vielleicht überraschend, dass man da nicht dran gedacht hat, aber tatsächlich so, dass bisher der gesamte Bereich des Business Process Management vor allen Dingen die Technologie in den Mittelpunkt gestellt hat und eben auch den Geschäftsprozessen, weniger den Menschen, der mit den Prozessen arbeitet. Also insofern ist das jetzt auch eine Gruppe von Leuten gab, die sich speziell mit Mensch-Computer-Interaktion befasst haben, also mit der Frage, wie können Menschen idealerweise mit computergestützten Systemen arbeiten, also Menschen, die jetzt im Prozess drinstecken, also Menschen, die am Prozess mitarbeiten, wie sollten deren Schnittstelle zum System idealerweise aussehen? Und da kam zum Beispiel also gerade eine Frage ins Spiel, wie kann man dafür sorgen, dass das System auch Spaß macht? Also nicht, dass das System immer so ist. Also häufig so das Empfinden, wenn man mit Informatiksystemen zu tun hat, dass man sich häufig darüber ärgert. Im privaten Bereich kennen wir ja alle. Rechner stürzt ab, bleibt stehen, macht nicht das, was man will. Und ist eben tatsächlich die Frage, wenn es im Unternehmen eben stattfindet, dass Anwender sich permanent über die Systeme ärgern, dann ist natürlich die Produktivität auch gefährdet. Das heißt, Anwender, die zufrieden sind mit den Systemen, denen es sogar Spaß macht, mit den Systemen zu arbeiten, die werden vermutlich produktiver sein, erfolgreicher sein, wenn sie in den Prozessen mitarbeiten.
Sagen Sie uns vielleicht noch gerade zum Schluss, wie viele Leute haben da zusammen diskutiert?
Da waren 30 Personen.
30 Personen, international?
Die waren international aus allen Erdteilen und eben vor allen Dingen aus verschiedenen Disziplinen. Das waren eben nicht nur Informatiker, das waren Wirtschaftsinformatiker, das waren Leute aus dem Managementbereich. Und insofern war das eine sehr spannende Geschichte.
Okay, ich kenne das von Darkstuhl, dass da immer große Perspektiven gezogen werden können und man anschließend schlauer ist, wenn man nach Hause geht.
Vielen Dank. Wir sind jetzt auch schlauer.
Ja.
Dank Ihrer Informationen, Herr Professor Oberst.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Schönen Tag noch.
Und tschüss. Wiedersehen, Ihnen auch. Tschüss.
Der Mensch, das schwächste Glied in der Sicherheitskette, Kollege. Weißt du, von wem dieser Spruch ist?
Ja, von unserem Philosophen.
Na, wie unserem Philosophen. Nein, von einem wertvollen Mitglied unserer Gesellschaft.
Honoris causa. Honoris causa?
Honoris causa, ja.
Heinz Schmitz.
Hallo. Heinz Schmitz. Ja, hallo Heinz, was willst du uns damit sagen?
Och, es gibt auch wunderschöne Sicherheitsprogramme. Es gibt Virenscanner, es gibt Firewalls, es gibt Router, es gibt NATs, also Network Test Translation. Es gibt Sicherungsmechanismen für Computer. Trotzdem hat Cyberkriminalität eine Konjunktur, wie man es sich gar nicht vorstellen konnte bis vor kurzem.
Aber wundert dich das? Es gibt doch auch Sicherheitsschlösser, Stahltüren, Tresore und so weiter. Und trotzdem hat Kriminalität eine Konjunktur, wie man sich nicht vorstellen konnte vor 100 Jahren.
Ja, die Ursache ist beides mal das Gleiche. Die Unbedachtheit des schwächsten Glied, eben das Unbedachtheit des Menschen. Was hilft mir die schönste Alarmanlage, wenn ich sie vergesse einzuschalten? Mhm. Oder das schönste Schloss, wenn ich einfach nicht abschließe, die Tür auflasse? Und genau das passiert eben in der IT auch. Es sind zwar Virenscanner verfügbar, aber was soll mir denn schon passieren? Warum soll ich einen Virenscanner installieren? Ich habe ja keine Daten.
Sage ich mir auch.
Und? Ja. Gut, wenn du nicht am Netz bist, dann ist das relativ ungefährlich.
Ich bin am Netz, aber ich habe dennoch keinen Virenscanner. Denn wie soll bei mir ein Virus eindringen?
Über Linux.
Dann ich habe einen Server und da ist eine Firewall drauf. Und dann habe ich meinen Rechner im Netz intern und da ist nochmal eine Firewall drauf. Und ich mache keine Schweinereien, ich mache keine Attachments auf. Und wenn, in einer geschützten Umgebung und gut.
So, jetzt haben wir genau den Punkt erwischt, den hast du, was du nicht machst, wodurch die Schädlinge am besten reinkommen, über einen E-Mail-Anhang. Es kommt eine E-Mail mit irgendeinem Versprechen, wenn Sie denn auf, hier ist eine Rechnung für Sie oder hier ist eine Gutschrift für Sie oder Sie haben etwas gewonnen, klicken Sie nur hier und dann kriegen Sie die Details.
Aber da sehe ich doch, da ist eine PDF.exe dran oder irgend so etwas.
Und wenn man die Erweiterung ausgeblendet hat, sieht man nur die PDF. Aha. Wie das standardmäßig bei Windows zum Beispiel üblich ist, dass die Dateierweiterung für bekannte Programme ausgeblendet werden. Sie war nur irgendwas .pdf.
Ja, da haben wir alle, auf der CeBIT haben wir vor PDFs ja nun auch sehr gewarnt. Ja. Das sind ja eben diese Krücken, die als Programmiersprache ankommen und man weiß nicht, was passiert.
Das Problem ist, dass man in die Dokumente Programme einbetten kann, Skripte einbetten kann. In die PDFs auch und Adobe kämpft dagegen und man findet immer wieder Sicherheitslücken drin, immer wieder Löcher, wie die aus diesem angeblich gekapselten PDF-Dokument rauskommen und plötzlich sind sie dann auf dem Rechner und somit liegen dann die Daten für die Außenstehenden offen. Da muss ich eins vor Augen halten, eine Firewall schützt vor Angriffen von außen, aber nicht vor Angriffen von innen. Das heißt, ich will ja nicht, dass einer reinkommt in meinen Rechner. Da hilft die Technik mir. Aber ich will ja zum anderen auch mit meinem Rechner raus ins Internet. Ich will meine E-Mails schreiben, ich will auf meine Internetseiten. Das heißt, ich kann von innen durch die Firewall durch. Wenn ich jetzt einen Rechner versaut habe oder habe einen Schädling da drauf, der sitzt natürlich innen drin und der kann nach Hause telefonieren. Mhm. Der kann Kontakt nach außen nehmen, kann anderen Schadcode nachholen. Und es ist ja auch so, dass die Viren, die heute verteilt werden, oder die Würmer, die heute verteilt werden, Trojaner, die heute verteilt werden, haben ja noch gar nicht mal den Schadcode drin.
Er meint trojanische Pferde.
Das sind keine, trojanische
Code. Ja. Das ist wieder so eine Rumreiterei von dem Herrn Rudolf.
Ja. Deswegen Pferd.
Auf dem Trojaner, das gibt es nicht, es gibt nur ein trojanisches Pferd. Gut. Als wäre er bei der Schlacht dabei gewesen.
Ja, war ich ja auch.
Ja. Der Zeitreise ist möglich.
Aber ein Update dieses schwächsten Gliedes, wie machen wir das denn, dass solche Sachen nicht mehr passieren?
Man müsste an sich in Schulen anfangen. Man müsste ganz früh anfangen, die Leute, die User, wie es auf Neudeutsch heißt, zu schulen. Leider passiert das zu selten. Selbst in Firmen, IT-Firmen, stelle ich immer wieder fest, dass da überhaupt nicht an Schulungsmaßnahmen gemacht wird, sondern man geht davon aus, dass die Leute sich schon damit irgendwie befassen. Sie wissen aber nicht alle um die Gefahr, die da stehen und wie die vorgehen. Ich meine, wir erzählen das ja auch laufend. Es ist ja, ich bin ja immer das schon für verschrien, dass ich immer wieder sage, passt auf, da passiert das, pass auf, da passiert das. Meiste wird nicht ernst genommen.
Nicht nur du, wir sind alle verschrien, als würden wir so richtige Black-Maler-Version.
Ja.
Als würden wir alles ablehnen.
In der Hauptsache du.
Ewig gestrig. Ich lehne nicht alles ab. Ich habe ja ein iPhone.
Ne? Ein iPhone.
Ja, das ist doch, müsste doch für dich eine fortschrittliche Angelegenheit sein.
Ein iPhone.
Wenn ich ein iPhone habe.
Also.
Fortschritt.
Ja.
Ja, gut. Also ich meine, wenn du dich der Diktatur unterwerfen willst, aber das kannst du natürlich dann rein auch in einen anderen Staat auswandern. Da hast du nicht nur ein iPhone, sondern das ganze Leben so. Aber egal,
mach weiter. Das iPhone, dieses iTunes ist auch ein schönes Einfallstor. Einfallstor, ja. Denn man geht davon aus, dass alle Applikationen, die da drauf sind, sichere Applikationen sind. Und wenn einer das dann mal dahinter gekommen ist, wie es geht, kann er darüber sehr einfach Würmer oder Viren einschleusen. Denn jetzt kommen wir wieder zum schwächsten Glied. Es wird den Sachen, die angeboten sind, die von Apple angeblich geprüft sind, wird vertraut. Und ja, das Vertrauen wird dann, kann sehr schnell missbraucht werden.
Muss man ja auch. Man genauso zahlt ja auch Geld dafür.
Es gibt ja auch diese Sachen, diese Scareware. Da kommt dann zum Beispiel, Ihr Rechner ist, ein Pop-up kommt, Ihr Rechner ist versaut, bitte laden Sie die neueste Software, klicken Sie hier, die ist gratis und sowas. Und erst dann holt man sich damit die Schädlinge rein.
Und die findet dann natürlich die Schädlinge.
Ja, diese Software. Und schaltet dann auch den installierten Virenscanner aus. Genau. Ne? Das muss man ja auch machen, wenn man sowas macht. Also,
Schulen ist
die
klar.
Schulen, was auch ist, Passwörter. Das ist mein Thema, ich weiß nicht, wie oft ich schon erzählt habe, es werden zu einfache Passwörter. Wenn ich denn 1, 2, 3 oder geheim oder das beliebteste Passwort in den USA ist zum Beispiel Gott, weil früher alle Sun-Systeme und alle Unix-Systeme, nicht Sun, weil alle Unix-Systeme mit dem Standard-Passwort Gott ausgeliefert wurden für Root. Deswegen war das meistgebraucht. Dann kommt Passwort als beliebtestes, und dann kommt Geheim und sowas. Die werden immer wieder gebraucht. Alles, was im Lexikon steht, taucht nicht als Passwort. Das ist so. Man muss dann irgendwie, und wenn man sollte immer Sonderzeichen, Buchstaben und Zahlen drin haben, damit
wenn
man
Wenn das natürlich überall ginge. Ich habe schon eine ganze Menge Sachen gefunden, selbst Banken, wo ein Sonderzeichen einfach abgelehnt wird.
Ja, gut, bei Banken ist ja noch viel schlimmer, weil man nur dann teilweise nur Zahlen eingeben kann.
Ja, Banken sind noch schlimmer.
Online-Banking zum Beispiel. Ich selber mache Online-Banking. Viele im Bekanntenkreis machen es nicht, weil sie Angst davor haben. Online-Banking ist gefährlich. Ich mache es trotzdem. Aber was mache ich? Ich muss jeden Tag gucken auf dem Konto, ob irgendetwas passiert ist, von dem ich nicht weiß, was ist. Und dann eventuell, mir ist toi 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 noch nichts passiert, aber wenn irgendwas ist, muss ich direkt einschreiten. Aber das bedarf einer ständigen Kontrolle, wenn ich Online-Banking mache.
Muss ich sowieso, ob was nachgewachsen ist, muss ich ja gucken.
Also wenn ich eine Überweisung mache, ich gucke dann auch immer, ob das Konto sich bewegt hat, ob die Überweisung auch abgezogen wurde.
Ja, klar.
Und nicht woanders hingegangen ist.
Also, ja,
das
klar.
Muss man schon machen.
Also Problembewusstsein aufbauen.
Wie wäre es denn mit einem Führerschein? Das waren ja auch schon so Gedanken. Ich meine, wenn Schule heißt ja nur für die Kids, die da jetzt in der Schule sind. Was ist mit den vielen jungen Erwachsenen, die
am ignorantesten sind, meinst du?
Die keine Schulausbildung in dieser Form hatten, die aber sehr, sehr gerne ins Internet gehen.
Und die sehr ignorant sind. Muss man leider sagen. Und die sind noch zu stolz, zur Volkshochschule zu gehen. Meiner Meinung nach sind hier die Firmen gefordert, ihre Mitarbeiter auszubilden. Denn alle Arbeitsplätze oder fast alle Arbeitsplätze heute sind mit Computern ausgestattet. Und wenn einer am Arbeitsplatz, die müssen in der Firma sowieso vorsichtig sein, dass nichts passiert. Wenn man die vernünftig ausbildet, kann man auch davon ausgehen, dass die zu Hause vorsichtiger sind, weil sie um der Probleme wissen. Und das wäre dann zwar kein Abschaffen der Kriminalität, aber man könnte sie etwas eindämmen.
Ja. Gut.
Also plädieren wir alle.
Und du meinst nicht, dass wir Hoffnung haben können auf die neue Technik?
Ich glaube nicht, dass man den Mensch oder die Leichtsinnigkeit des Menschen durch Technik ersetzen kann.
Aber vielleicht den leichtsinnigen Menschen.
Durch Technik ersetzen. Hell des Grüßen, ja.
Ja, also das ist wahrscheinlich
ein ewiges Thema.
Immer das Problem, und wir haben oft darüber gesprochen.
Und wir werden auch immer weiter darüber reden.
Denn es ist wirklich so, das größte Problem am Computer sitzt davor.
Und na, zwei Ohren.
Und das wird sich in der Kürze der Zeit auch nicht ändern lassen, sondern das wird eine lange Zeit dauern, bis das im Bewusstsein derer ist, die den Computer verwenden, dass man selbst denken muss und aufpassen muss. Ja, wäre schön, wenn man das einfach so umschalten könnte. Das wäre schön, wenn wir jetzt einfach den Daumen heben könnten. Das wäre schön, wenn wir einfach eBib sagen könnten. Sollen wir das mal?
Und?
Klar.
Fixi, Faxi, Fuxi. Und Daumen nach oben.
Und immer ein Bit übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.